Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in dem wir aktuelle Erkenntnisse aus der Bildungswissenschaft diskutieren und schauen, was sie für Entscheider und Entscheiderinnen und die Praxis bedeuten. Ich bin Lena Sterz, Journalistin, und wie immer mit dabei ist Alex Bozier, der selbst als Lehrer arbeitet. Hi Alex.
Hi
Alex,
Lena.
Heute geht es ja um datengestützte Schulentwicklung. Klingt erstmal ziemlich abstrakt. Wenn du das hörst, was denkst du da zuerst?
Ja, also wenn ich das höre, denke ich auf der einen Seite an ein großes Potenzial für eine gezielte individuelle Förderung. Das ist das, was wir uns in den Klassenzimmern wünschen. Ja, und auf der anderen Seite auch natürlich die Sorge vor einer möglichen Datafizierung, bei der wir Lehrkräfte vor allem Daten erheben, die dann irgendwie verwaltet werden, aber nicht einen Mehrwert schaffen fürs Klassenzimmer. Und gleichzeitig stelle ich mir natürlich auch die Frage so nach meinen eigenen Ressourcen. Also wenn das wirklich Mehrarbeit bedeutet, wie steht es denn um meine Lehrergesundheit und auch den Ressourcen, die es für eine schnelle und unkomplizierte Umsetzung in den Bildungseinrichtungen eigentlich bräuchte, die, wie wir ja auch im letzten Podcast mit Frau Professorin Dr. Saskia Fischer erfahren haben, aber einfach fehlen. Also Ressourcen sind nicht da. Und wie bringen wir das schnell in die Umsetzung, sodass es wirklich nicht in 10, 20 Jahren irgendwie hilfreich ist, sondern möglichst bald? Ja, das sind so die Fragen, die ich mir da relativ schnell stelle, Lena.
Ja, und wie Schulen die Informationen dann auch sinnvoll nutzen können, um Unterricht und Lernen zu verbessern, ist ja auch so eine Frage. Darum geht es ja auch im aktuellen Gutachten der SWK, der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Und wir können heute mit der Frau sprechen, die die Erstellung dieses Gutachtens koordiniert hat, mit Professorin Dr. Felicitas Thiel, Co-Vorsitzende der SWK und Professorin für Schulpädagogik und Schulentwicklungsforschung an der Freien Universität Berlin. Herzlich willkommen, Frau Thiel.
Ja, freue mich, dass ich da sein kann und freue mich über Ihr Interesse an unserem Gutachten.
Ja, schön, dass Sie mit uns sprechen können heute. Vielleicht können wir direkt damit einsteigen, mit der enormen Dokumentationslast, die viele Lehrkräfte oder auch Erzieherinnen in der frühkindlichen Bildung heute schon erleben. Sie sagen aber, dass datengestützte Arbeit nicht als zusätzliche Belastung obendrauf kommen soll, dass es vielmehr darum geht, bestehende schulische Prozesse anders zu gestalten. Können Sie das nochmal erläutern, wie das konkret ohne Mehrarbeit gehen könnte?
Ja, ganz wichtig. Zunächst mal der Begriff der Datensparsamkeit, der ist uns sehr, sehr wichtig. Man weiß aus 20 Jahren Forschung zu Informationsmanagementsystemen, wenn man die Leute mit Daten überflutet, dann machen sie gar nichts mehr. Deswegen ist es wichtig, relevante Daten zu haben. Und relevant bedeutet für uns zunächst mal Daten, die sich auf die Bildungsstandards beziehen, weil mit den Bildungsstandards haben wir in Deutschland sehr gut beschriebene Kompetenzziele, die für uns alle verbindlich sind. Darauf haben wir uns geeinigt. Das ist wichtig. Zweit, also wenig Daten, datensparsam, gute Modelle. Und der zweite Punkt ist, dass das in die Routinen muss. Ne, also wir müssen Dinge nicht mehr machen oder wir müssen nicht mehr Dinge machen, sondern wir müssen Dinge anders machen. Also Fachkonferenzen sollten sich routinemäßig anschauen, wo stehen wir, und das ist nicht mehr, weil die treffen sich sowieso, das steht im Schulgesetz, ne, dass Fachkonferenzen eine wichtige Funktion haben, sollten dann ausgehend von Daten überlegen, wo klappt es vielleicht besser, in welcher Klasse, und wo klappt es schlechter und woran liegt es. Ne? Das ist natürlich eine große Herausforderung, weil wir so eine Kultur des Hinschauens und des Offenlegens auch von Erfolg oder Nicht-Erfolg kennen wir im Schulsystem nicht. In anderen Systemen ist es selbstverständlich, und das bedeutet natürlich auch, dass man da eine entsprechende Kultur des Feedbacks und des Austausches etablieren muss. Also sehr voraussetzungsvoll, aber wichtige Botschaft, sparsame Verwendung von Daten, wirklich valide Daten und nicht irgendwas. Und Einbau in Routinen, ne? Und Berichtspflichten, vielleicht sage ich dazu gleich nochmal was. Das ist absolut richtig. Wir haben auch gesehen, als wir uns die ganzen Schulprogramme angeguckt haben, gibt's jetzt leider keine aktuellen Studien mehr. Deswegen haben wir selbst mal so ein paar Stichproben gezogen. Das sind zum Teil Schwarten von 130 Seiten, wo man kein klares Ziel findet. Und wenn Sie in Länder gucken wie Kanada oder oder nach Österreich, unseren Nachbarn, da haben sie auf 4, 5 Seiten die Daten, dann haben sie die Ziele, dann haben sie die Maßnahmen einmal beschrieben und die Indikatoren, an denen sie Erfolg messen wollen und wann sie da wieder drauf gucken. Und solche Templates kann man wirklich leicht herstellen und entlastet damit die Schulen von Berichtspflichten und Dokumentationspflichten.
Frau Thiel, Daten an sich sind ja erstmal ein Rohstoff, ja. Das heißt, die müssen irgendwie veredelt werden. Wer soll denn jetzt die Daten veredeln für mich als Lehrkraft, sodass sie mir oder mich nicht mehr Zeit kostet.
Das ist wirklich eine lustige Metapher, veredelt werden. Daten sind erstmal eine Wasserstandsmeldung und die sind an sich schon ziemlich aussagekräftig. Wenn ich sehe, zum Beispiel als Bildungspolitikerin, es gibt ja Daten auf unterschiedlichen Ebenen, 20% der Schülerinnen und Schüler erreichen die Mindeststandards nicht, da muss ich nichts veredeln. Das ist eine Information, die sollte mich ganz schnell in Bewegung setzen. Weil diese Kinder, die haben ganz große Schwierigkeiten, in der nächsten Bildungsetappe erfolgreich zu lernen. Das sagen uns diese Daten aus. Und dann muss man sich überlegen, was tun. Und dafür braucht man nicht nur Daten, dafür braucht man Evidenz. Das ist was anderes. Evidenz ist sozusagen eine Information darüber, was möglicherweise wirkt oder unter bestimmten Bedingungen wirksam ist. Es beruht auf kausalen Zusammenhängen, kausalen Hypothesen. Und dazu braucht man auch Wissenschaft, die dann Interventionen entwickelt oder Fortbildung entwickelt, Materialien entwickelt, die Lehrkräfte einsetzen. Und das ist für uns auch eine ganz wichtige Botschaft. Kippt den Schulen nicht einfach nur eine Ladung Daten auf den Tisch und sagt ihnen dann, macht damit, was ihr wollt. Weil das können sie schon. Die können schon eine Information generieren daraus. Die können sagen, so und so viel Prozent meiner Schüler erreichen die Mindeststandards nicht oder so und so viel erreichen die Optimalstandards. Aber was sie eben nicht können, ist jetzt selbst die Materialien zu basteln, die für eine gute Leseförderung wichtig sind. Und das muss Hand in Hand gehen. Wir können nicht nur Daten ins System, das haben wir die letzten Jahre viel zu stark, haben wir den Schwerpunkt auf die Rückmeldung von Daten gelegt und nicht auf die Anschlussprozesse, die dann kommen müssen.
Ja, das sehe ich auch so. Also Datenerhebungen in der Vergangenheit, die ich sozusagen aus meinem eigenen Lehrer im Alltag so kenne, ist da zum Beispiel die Vera. Und wenn, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, jetzt auch als Echo auf Ihr Gutachten, aber es gibt ja schon ein großes Misstrauen auch unter der Lehrerschaft, wenn das Wort Daten fällt. Und mit Schuld dran ist eigentlich auch Vera. Also ich habe das Gefühl, dass Lehrkräfte hier auch erstmal überzeugt werden müssten.
Ich denke, Lehrkräfte sollten ein professionelles Selbstbild haben, das auf einer Diagnose basiert, wo Diagnose eine ganz zentrale Rolle spielt. Warum? Wir haben eine wahnsinnig heterogene Schülerinnen und Schülerschaft. 40% unserer Schülerinnen und Schüler haben Zuwanderungshintergrund. Das bedeutet, dass mindestens die Eltern nicht in Deutschland geboren sind. Und für die Sprachforderung, zumindest für die Sprachforderung gilt, ich muss adaptiv fordern. Das geht kein Weg dran vorbei. Und dafür brauche ich eine Diagnostik, weil es eben nicht so ist, dass Lehrkräfte intuitiv sehen, wo ein Kind steht. Genauso wenig wie ein Arzt bei einmal drauf anschauen eines Patienten sieht, was ist jetzt das Problem. Dann brauchen wir, wie gesagt, tragfähige, gute, wirksame Maßnahmen, die auch implementiert werden können, die praktisch sind, die im Klassenzimmer funktionieren und müssen drauf gucken, wir müssen evaluieren. Und wir können uns bei 20% Schülerinnen und Schülern, ich sag's nochmal, die Mindeststandards nicht erreichen, einfach nicht erlauben, im Klassenzimmer Dinge zu tun, die nicht funktionieren. Deswegen finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, dass ich Lehrkräfte davon überzeugen muss, dass das der richtige Weg ist. Ich finde, das sollte das professionelle Selbstverständnis von Lehrkräften sein. Das können wir. Dafür sind wir Expertinnen und Experten. Und dann sollten wir uns darüber unterhalten, was sind die Ressourcen, die wir brauchen, damit wir das gut machen. Einerseits Zeit. Da sagen wir aber, man muss Dinge anders machen, als wenn sie bislang macht. Dann die Tools, man braucht valide diagnostische Instrumente. Man braucht gute Materialien, die Fördermaterialien, die funktionieren, gute Konzepte zur Unterrichtsentwicklung, gute Qualifikation. Das ist total wichtig und man braucht eine Definition von Rollen im System. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die aufeinander bezogen sind. Es geht ja nicht nur um Lehrkräfte, wenngleich die Lehrkräfte die wichtigste Profession sind. Alles, was dort nicht ankommt, kann man im Grunde vergessen. Das wird sich auch nicht in Entwicklungsfortschritt und Lernfortschritt von Schülerinnen und Schülern übersetzen. Aber darüber liegen ja noch ein paar andere Ebenen und dies müssen wir dann auch mit einbeziehen.
Die 20%, die Mindeststandards nicht erreichen, die kennen wir. Und dann gibt's ja noch andere Zahlen. Ich finde, wenn man die daneben legt, ja, dann fragt man sich, wie das funktionieren kann, wenn zum Beispiel für Nordrhein-Westfalen, fürs größte Bundesland, habe ich es nochmal nachgeschaut, jede vierte Unterrichtsstunde findet nicht regulär statt. Mein Erstklässler kommt ständig nach Hause und sagt, heute hatten wir wieder 8 aufgeteilte Kinder. Also das ist was, was man in der Grundschule als erstes lernt, was aufgeteilte Kinder sind. Und dass ständig der Klassenraum voller Kinder sitzt, die da eigentlich nicht hingehören. Kann das denn funktionieren, dass in dieser Realität mit dem starken Lehrermangel und den hohen Ausfallstunden, dass da trotzdem die datengestützte Schulentwicklung stärker implementiert werden kann und auch in diesem Kartenhaus, was gefühlt schnell oft zusammenstürzt, da ein Fortschritt durch Daten erzielt werden kann? Denken Sie das?
Wollen wir jetzt den Offenbarungseid leisten und sagen, wir gucken zu, wie alles zusammenbricht, oder sind wir Profession? Also wir würden keinesfalls akzeptieren, dass Ärzte sowas sagen. Also das gebe ich nur mal zu bedenken. Natürlich ist es klar, wir haben es mit Quereinsteigerinnen zu tun, in den östlichen Bundesländern 60%, bei uns sind 30% unserer Bachelorstudierenden sind im System. Wenn ich sehe, was die können, dann denke ich, um Gottes Willen, ne, die armen Schülerinnen und Schüler, die sind einfach nicht dafür ausgebildet. Umso wichtiger ist es, ne? Je weniger qualifiziert die Leute sind, desto besser müssen die Materialien, die Fördermaterialien sein und die Unterstützungssysteme. Und daran müssen wir arbeiten. Und deswegen müssen wir die Ressourcen so fokussieren, dass diese Leute ganz besondere Unterstützung kriegen. Übrigens noch ein Punkt, mit dem ich mich auch nicht beliebt machen werde. Das bedeutet, dass Geld allein nicht ausreicht. Berlin gab in den letzten Jahren fast 1.000 Euro mehr aus als Hamburg. Und die Berliner Schülerinnen und Schüler sind, wenn man das umrechnet in Schuljahren, ein halbes Jahr hinterher in der Grundschule. Und insofern müssen wir schon auch darüber reden, wie gehen wir mit den Ressourcen, die wir haben, vernünftig um.
Also ich würde das auch alles unterstützen. Ja, ich finde auch das SWK-Gutachten ist sehr reich an wirklich wertvollen Ideen. Und die würde ich mir auch wirklich so 1:1 wünschen für meine Arbeit in der Schule. Und trotzdem muss ich nochmal nachfragen. So, ich meine, Sie haben vorhin das Dashboard angesprochen, das digitale Dashboard. Ich nehme es sofort, wenn es fertig ist. Also kann ich mir richtig gut vorstellen, wirklich. Aber die Schulen kämpfen ja trotzdem. Also das darf man ja auch nicht übersehen bei der ganzen Thematik. Die kämpfen mit analogen Problemen. Also wir können der Presse entnehmen, dass es einfach unglaublich viele marode Gebäude gibt. Ich kann Ihnen aus meiner Praxis berichten, dass, wie es oft schon am Internet scheitert, ja, mein Unterricht wird oft durch die Technik nicht erleichtert, sondern behindert letztendlich, weil die Technik mal wieder nicht funktioniert. Und wenn wir dann von digitalen Dashboards sprechen, frage ich mich halt schon, ob wir nicht hier den zweiten Schritt vor dem ersten machen eigentlich.
Hm. Würde ich Ihnen absolut zustimmen, weil ich finde es auch gar nicht so wichtig, ob man jetzt ein Dashboard hat, es erleichtert Ihnen die Arbeit, oder ob Sie das auf dem Zettel zurückgemeldet kriegen. Entscheidend ist, dass es die richtigen Daten sind und nicht Daten, mit denen Sie gar nichts anfangen können, die am letztendlich überhaupt nicht valide sind, oder sogar, dass wir den Schulen sagen, bastelt eure eigenen Fragebögen und erhebt mit viel Zeit Daten, die nachher überhaupt keine Aussagekraft haben. Also das finde ich wirklich ganz wichtig. Die Technik ist wichtig, um ihnen das Leben zu erleichtern. Und das Dashboard, okay, aber was wir jetzt eben gerade sehen, und da haben Sie durchaus einen Punkt, dass alle Länder eigene Plattformen entwickeln. Und dann gibt es noch Stiftungen, die eine Plattform entwickeln. Und dann überlege ich mir, wie wäre das für mich als Lehrkraft? Ich sehe jetzt, ich kriege Vera zurückgemeldet und denke, Mensch, ich muss hier was tun. Und es gibt 100 Möglichkeiten, 100 Plattformen, wo ich mir irgendwas runterladen kann. Und ich weiß aber überhaupt nicht, sind das Dinge, sind die geprüft? Sind diese Fördermaßnahmen geprüft? Sind die Material hilfreich? Und deswegen plädieren wir ja auch dafür, eine Plattform zu schaffen, wo man erstens die Materialien und so weiter und auch die Tools, die diagnostischen Tools leicht erreichen kann und dass die auch sozusagen wirksamkeitsgeprüft sind, dass man da irgendeine Art von Zertifizierung oder Qualitätssicherung hat.
Mhm. Frau Thino, mal ganz kurz, ich als Lehrkraft, ja, ich will ja eigentlich gar nicht die Daten, sondern ich will letztendlich, und das habe ich auch vorhin gemeint mit diesem Veredelungsprozess, Sie sagen ja selbst, wir brauchen Wirksamkeit. Aber wo brauchen wir die Wirksamkeit? Wir brauchen sie ja in den Klassenzimmern, die Wirksamkeit. Das heißt, mir als Lehrkraft sollen ja die Daten helfen, zu erkennen, welche individuelle Förderung brauchen die einzelnen Schüler. Und im besten Fall spielt mir jetzt noch der technische Fortschritt im Rahmen der KI noch mit hinein, die mir jetzt durch ja, irgendwelche intelligenten Tutorsysteme tatsächlich ermöglicht, jetzt auch individuell Aufgaben an die Hand zu bekommen und das möglichst in Echtzeit, weil der Schüler hat jetzt das Problem, ich bin jetzt bei dem Thema und ich will ihn jetzt an diesem Punkt fördern. Und ganz oft ist es ja, was auch passiert und deswegen zum Beispiel auch nochmal Vera 8, warum wird das kritisch gesehen? Wir sind ja in den Zimmern durch Bildungspläne schon oft gefühlt auch so Getriebene. Verstehen Sie? Also wir müssen ja immer vorwärts kommen. Wir haben ja bestimmte Lernziele, die erreicht werden müssen. Der Bildungsplan gibt uns das vor. Und wir stellen jetzt fest, an einem Punkt, da ist ein Defizit, da bräuchte es eigentlich eine Förderung. Und gleichzeitig wissen wir aber, wir müssen vorwärts kommen. So. Und das ist natürlich irgendwo ein Paradoxon. Ne? Also wie soll ich jetzt beides hinbekommen? Und ich als Lehrer kann mit den Daten im Unterricht nichts machen, sondern ich brauche die Rückschlüsse, die sich ziehen lassen aus den Daten, um dann wirklich sofort in Echtzeit den Schülerinnen helfen zu können. So, das ist das, was ich brauche. Ja, und ich brauche da irgendwie die Werkzeuge. So, und das wäre auch für mich Veredelung von dem Ganzen. Wenn das funktioniert, dass ich letztendlich Tools an die Hand bekomme, dass ich wirklich in Echtzeit den SchülerInnen die Hilfe geben kann, die sie brauchen, um gefördert zu werden.
Ich sage jetzt mal ein bisschen ketzerisch, das finde ich ein recht technokratisches Verständnis von professionellem Handeln. Ne? Ich gucke immer auf die Medizin oder auf die Psychologie und ich glaube, das ist nicht wesentlich anders, was Lehrkräfte tun. Und in Kanada tun sie das übrigens jeden Tag. Ne? In meinem Verständnis von Professionalität ist Diagnostik ganz zentral. Ganz zentral. Und jetzt müssen wir aber unterscheiden. Wir haben ja verschiedene Instrumente. Vera, da gebe ich Ihnen absolut recht. Wenn man den Lehrkräften zweimal einmal sozusagen in Grundschullehrkräfte Vera 3, den weiterführenden Schulen Vera 8, Daten gibt, und damit sollen sie jetzt was machen, das ist viel zu wenig. Ne? Die sind wichtig. Warum sind sie wichtig? Weil die vor einer Übergangsschwelle nochmal ein Signal geben, haben diese Schülerinnen und Schüler eine Chance, die Mindeststandards zu erreichen. Das ist eine super wichtige Information für uns. Wir haben ein System mit starken Übergangsschwellen, ne? In der Grundschule und dann auch in die berufliche Bildung. Und deswegen muss dich eine Lehrkraft dafür interessieren, können ihre Schülerinnen und Schüler die Mindeststandards erreichen oder nicht. Aber ich verstehe das, warum das zu wenig ist. Deswegen sagen wir ja, wir brauchen sozusagen eine Ergänzung dieser Vera-Tests um weitere Funktionen. Die Lernausgangslage in Klasse 1 und in Klasse 5. Dass ich weiß als Lehrkraft, die in Klasse 1 und 5 unterrichtet, wo stehen diese heterogenen Schülerinnen und Schüler, wie muss ich meinen Unterricht gestalten. Es ist absolut super wichtig. Das macht die KMK jetzt ja schon mit stark in die Schule starten. Dann, wenn wir sehen, die kriegen das nicht hin, dann brauche ich nochmal kleinere Tests mit den Basiskompetenzen, ne, in der Grundschule. Und dann kommt die Frage des Frühwarnsystems. Vera, haben die eine Chance, die zu erreichen oder nicht? Und wir schlagen vor, dass, um die Akzeptanz auch von Lehrkräften zu erhöhen, nochmal zu sagen, guckt nochmal in Klasse 4. Hat das wirklich gewirkt, was wir machen? Mit den im Grunde denselben Tests, ne? Und in der Sekundarstufe dann nicht ganz so dicht, aber auch eine relativ dichte Test. Dann haben wir drei Funktionen: Lernausgangslage, Überprüfung der Wirksamkeit und Frühwarnsystem. Und in dieser Funktionalität macht das, glaube ich, für die Lehrkräfte viel mehr Sinn wie jetzt, wenn man einmal Vera 3 hat und einmal Vera 8. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz, was Sie jetzt sagen, ist, wir wollen gerne formative Assessments haben, und da haben Sie auch völlig recht, lernprozessbegleitende Tools. Ne? Wenn ich jetzt, also es reicht mir nicht, dann einmal im Jahr eine Wasserstandsmeldung zu haben, sondern ich möchte meine Schülerinnen und Schüler während des Schuljahres oder Schulhalbjahres fördern. Und dazu gibt's sogenannte formative Assessments. Das sind lernprozessbegleitende Tools. Zum Beispiel QuOP ist ein so ein Instrument, das wir auch beschrieben haben. Oder jetzt stark mit KI auch unterfüttert. Sie haben intelligente tutorielle Systeme genannt. Leon wird in Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Auch für die Grundschule. Da gibt es Sprachproben von Schülerinnen und Schülern und die kriegen dann KI-gestützt eine Rückmeldung und mit Hinweisen darauf, was sie jetzt nochmal üben können. Ne? Das ist super, das wird aber die Lehrkraft am Ende des Tages nicht ersetzen. Und diese beiden Tests müssen sozusagen ineinander greifen. Es hört sich jetzt wahnsinnig viel an. Ne, man kriegt diese automatisierten Rückmeldungen von den standardbasierten Tests und hat immer wieder digitale Tools, die mit Forderungen verknüpft sind, in Zukunft auch viel stärker KI gestützt, die ihnen helfen, auch die heterogene Schülerschaft besser zu fördern, was aber die Lehrkraft nicht überflüssig macht. Aber der Unterricht wird völlig anders sein.
Sie haben eben Kanada angesprochen und ich wollte Sie fragen, ob es ein Land gibt, wo Sie vielleicht exemplarisch einmal dran erklären könnten, wie das dort läuft und was wir uns da in Deutschland abschauen könnten. Mögen Sie da noch was zu Kanada sagen?
Ja, gerne. Also in Kanada war ich letztes Jahr selbst und habe mir das angeschaut. Und da fahren jetzt ja auch mal unsere Bildungspolitiker hin. Aber man könnte genauso gut nach Singapur gehen oder in die ISS, in die baltischen Staaten. Oder also viele erfolgreiche Systeme machen das. Und die machen das auf allen Ebenen. Wir haben jetzt ja immer nur für den Unterricht gesprochen. Das gilt für die Schulaufsicht. Das gilt für die Schulleitung. Es gilt für Erziehungsbildungspartnerschaften mit Eltern. Und das ist in Kanada ein kohärentes System. Ne? In Kanada sitzen die Lehrkräfte jeden Freitagnachmittag zusammen und gucken sich die Daten an. Da gibt es ein Dashboard. Ne? Die Testsysteme sind, glaube ich, nicht mal so gut wie unsere, weil wir sehr, sehr gut operationalisierte Bildungsstandards haben. Aber die sind schon aussagekräftig. Und dann überlegt man sich, was heißt das jetzt? Und dann gibt es Templates für jedes Jahr, wo man sich einigt drauf, wie bewerten wir jetzt insgesamt in der Schule diese Daten? Sind wir da zufrieden damit, dass die Schülerinnen und Schüler, dass nur 10% die Mindeststandards nicht erreichen, oder denken wir das trotzdem, hier wollen wir was tun? Dann werden Ziele fürs nächste Jahr beschrieben und es wird sogar für einen Zeitraum von 3 Jahren werden auch weitergehende Ziele formuliert. Und da guckt man dann auf der Schulebene jedes Jahr, also Lehrkräfte jeden Freitag, Schule jedes Jahr. Dann gibt es eine Schulaufsicht, die heißt da anders, aber ist ja egal, die dann mit den Schulen drauf guckt und sagt, was braucht ihr dafür? Die Ressourcen werden entsprechend zugeteilt. Das ist bei uns unvorstellbar, dass man das macht. Aber es gibt dazu im System auch eine andere Haltung.
Ja, vielen Dank, Frau Professorin Thiel. Vielen Dank für das offene Gespräch, auch für das teilweise kontroverse Gespräch, dass Sie sich darauf eingelassen haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da nochmal einiges zu erklären und sich da auf das Gespräch auch mit der Praxis eingelassen haben.
Ja, vielen Dank von meiner Seite. Es hat Spaß gemacht. Ja, schön.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für das offene Gespräch.
Wer sich noch weiter für das Thema interessiert, kann auch noch ein Interview ja mit Ihnen nachlesen bei uns im Online-Magazin. Und wer Fragen und Anmerkungen hat zu unserem Podcast, zu dieser oder weiterer Folgen, kann sich gerne bei uns melden, zum Beispiel über Instagram oder LinkedIn. Da freuen wir uns über Nachrichten.
Der eVido-Podcast ist eine Produktion des eVido-Magazins. Herausgeber ist die Akademie für innovative Bildung und Management in Heilbronn. Professorin Felicitas Thiel ist eine der Herausgebenden. Die Hosts waren Alex Puzier und Lena Sterz. Schnitt Lena Sterz. Redaktion Juliette Gutmann.